Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott, Jesus, das Leben Jesu, ein großes Mysterium. Einiges wissen wir über Jesus aus der Bibel, aber vieles wissen wir auch nicht. Vieles ist ein Geheimnis und bleibt im Verborgenen. Das Leben Jesu, das ist unser Thema heute hier in der Sendung Katechismus in unserer Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Mein Name ist Eliane Grever und wir lesen in dieser Reihe gemeinsam im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Verschiedene Referenten haben wir hier auf Sendung, die mit uns gemeinsam im Kompendium lesen und die Artikel dort kommentieren und für uns erklären. Und heute, da steigen wir ein in das Leben Jesu als Mysterium, als Geheimnis. Und unser Experte dafür ist heute Dr. Margarete Strauß. Dr. Margarete Strauß lebt in Hagen am Teutoburger Wald. Sie hat katholische Theologie studiert, auch promoviert im Fach Neues Testament. Und sie liest und erklärt heute für uns 4 Artikel aus dem Kompendium. Und wir beginnen mit der Nummer 101. Dort heißt die Frage: In welchem Sinn ist das ganze Leben Christi ein Mysterium? Hören wir dazu hier in der Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb Dr. Margarete Strauß.
In welchem Sinn ist das ganze Leben Christi Mysterium? Als Antwort gibt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche Folgendes: Das ganze Leben Christi ist Offenbarungsgeschehen. Was im irdischen Leben Jesu sichtbar ist, verweist auf sein unsichtbares Mysterium, vor allem auf das Mysterium seiner Gottessohnschaft. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Überdies ist das ganze Leben Christi Heilsmysterium, auch wenn das Heil in seiner Fülle vom Kreuz und von der Auferstehung kommt. Alles, was Jesus getan, gesagt und gelitten hat, war nämlich dazu bestimmt, den gefallenen Menschen zu retten und wieder in seine Berufung als Kind Gottes zu versetzen. Betrachten wir das Ganze ein bisschen genauer und dafür schauen wir in den Katechismus der katholischen Kirche ab der Nummer 512. Das ganze Leben Christi als Offenbarungsgeschehen. Aus dem Leben Christi nennt das Glaubensbekenntnis ja nur die Mysterien der Menschwerdung, also Empfängnis und Geburt, und des Pascha, also des Leidens, der Kreuzigung, des Todes, des Begräbnisses und dann hinabstiegs zu den Toten, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Von den Mysterien des verborgenen und öffentlichen Lebens ist nicht ausdrücklich die Rede und auch die biblischen Schriften geben darüber nicht wirklich was her. Es ist wirklich ein verborgenes Leben. Wir wissen von diesen ersten 30 Lebensjahren Jesu eigentlich gar nichts. Die Glaubensartikel aber, die die Menschwerdung und das Pascha Christi betreffen, erhellen das ganze Erdenleben Christi. Es heißt hier ja, alles, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, ist im Licht des Weihnachts- und des Ostermysteriums zu sehen. Oft ist auch die Rede von einer sogenannten biografischen Typologie, dass man zum Beispiel Dinge des Anfangs, des Lebensanfangs Jesu und Dinge des Lebensendes miteinander in Verbindung bringt und feststellt, es zeichnet sich das Pascha Christi eigentlich schon im Weihnachtsmysterium ab. Und das ist auch ganz spannend, da eben dann eine Kontinuität auszumachen, dass Jesus wirklich geboren ist, um zu sterben. Schauen wir uns im Einzelnen an, was die Hauptmysterien des verborgenen und des öffentlichen Lebens Jesu eigentlich sind. Vieles, was menschliche Wissbegierde von Jesus erfahren möchte, findet sich in den Evangelien nicht. Zum Beispiel, wie Jesus eben aufgewachsen ist, was er so erlebt hat. Über sein Leben in Nazareth wird fast nichts gesagt und auch von einem großen Teil seines öffentlichen Lebens wird nicht berichtet. Vieles, was nur die Apostel mitbekommen haben, das wissen wir nicht. Was aber in den Evangelien aufgezeichnet ist, ist aufgeschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Und die Evangelien sind ja auch unter anderem von den Aposteln geschrieben oder zumindest von Menschen, die Augenzeugen waren oder mit Augenzeugen gesprochen haben, so wie Lukas. Da die Evangelisten im Glauben wussten, wer Jesus ist, konnten sie auch in seinem ganzen Erdenleben die Spuren seines innersten Geheimnisses sehen, darauf hinweisen. Und da denken wir ganz besonders an Johannes, der mit einer besonderen mystischen Begabung ausgestattet genau das tut, der das ganze Leben aus diesem österlichen Blick heraus, aus dieser Perspektive betrachtet. Im Katechismus wird sogar gesagt, dass Jesu Menschsein so erscheint, als sei es Sakrament, also Zeichen und Werkzeug seiner Gottheit, dass in seiner Menschheit ja die Gottheit aufstrahlt durch alles, was er sagt und tut und selbst das, was er nicht gesagt hat, selbst sein Schweigen, sein Nichttun, all das ist dazu da, um den Vater zu zeigen, um den Vater zu offenbaren. Wie gesagt, die Evangelisten haben ein besonderes Insight dafür und auch wir dürfen die Evangelien so verstehen, dass wir sie vom Erlösungsgeheimnis her betrachten und dementsprechend all das lesen, nicht einfach als historische Berichte und einfach rein informativ, alles schön und gut, was Jesus gesagt und getan hat, sondern eben auch vom Erlösungsgeheimnis her. Denn dann werden wir schon sehen, wie das schon angelegt ist vom ersten Moment seines Lebens an, wie alles darauf hinausläuft, wie in einem Fluchtpunkt zusammenläuft, dass Jesus sein Leben für uns hingeben würde. Und so werden verschiedene Beispiele hier gebracht, schon durch das gehorsame, verborgene Leben. Und dieses verborgene Leben im Gehorsam hat Jesus gelebt, um unseren Ungehorsam zu sühnen. Und in Jesus läuft nicht nur sein eigenes Leben zusammen in diesem Erlösungsgeheimnis, sondern das Leben, die Existenz der gesamten Menschheit. Damit wir unser Sein nach dem Bilde und Gleichnis Gottes, das wir in Adam verloren hatten, in Christus Jesus wiedererlangen würden. So sagt es der heilige Irenäus von Lyon. Also wir merken, Jesus hat nicht einfach das Leben für sich selbst geführt. Er hat nicht für sich selbst gelebt, er hat für uns gelebt, um für uns Menschen und zu unserem Heil die Erlösung zu erlangen. Und zwar vom ersten Moment seines Lebens an, nicht erst am Lebensende. Und es endet nicht dabei, sondern in Artikel 521 lesen wir, alles, was Christus gelebt hat, lässt er uns in ihm leben. Und er lebt es in uns.
Dr. Margarete Strauß hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb über das Leben Christi als Mysterium. Wir haben dafür den Artikel 101 aus dem Kompendium, aus der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, dem großen Lehrwerk unseres katholischen Glaubens, gelesen. Und wir lesen jetzt noch einen weiteren Artikel, die Nummer 102. Dort wird danach gefragt, wie das Mysterium Jesu, die Geheimnisse des Lebens Jesu in der Bibel vorbereitet wurden. Hören wir dazu jetzt die Theologin Dr. Margarete Strauß.
Wie wurden die Mysterien Jesu vorbereitet? Dazu gibt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche folgende Antwort. Zunächst gibt es eine lange, viele Jahrhunderte dauernde Hoffnung, die wir während der liturgischen Feier des Advents wieder aufleben lassen. Über die dunkle Ahnung hinaus, die Gott in das Herz der Heiden legte, hat er das Kommen seines Sohnes vorbereitet durch den alten Bund bis zu Johannes dem Täufer, dem letzten und größten der Propheten. Was hier in wenigen Worten gesagt wird, ist eine lange, lange Geschichte, eine lange Heilsgeschichte und man könnte hier das alttestamentliche Zeugnis heranziehen und alles auseinanderdeklinieren. Viele Jahrhunderte haben die Menschen auf den Messias gewartet. Und das kommt besonders zum Ausdruck im Advent, dessen Gedenken wir wiederum in der Adventszeit, in der Liturgie, durch die Texte. Wir hören viele prophetische Lesungen. Wir beten zum Schluss hin die O-Antiphonen, die eigentlich insgesamt wie der einzige Ruf Israels nach dem Erlöser ist oder sind. Und somit sind die Juden schon vorbereitet worden auf den Messias. Aber auch wenn es keine Messias-Erwartung bei den Heiden gab, so sind auch diese schon vorbereitet worden, indem Gott ihnen das ins Herz gegeben hat. Das Ganze kulminiert in Johannes dem Täufer, der ein Scharnier darstellt zwischen altem und neuem Bund. Er gehört noch zu dieser Zeit der Propheten des Alten Testaments und doch ist er schon etwas Neues und er ist der größte aller Propheten, wie es hier auch heißt, weil er Jesus schauen durfte und weil er der unmittelbare Vorläufer des Messias ist. Warum gibt es so eine lange Vorgeschichte, bis der Messias kam? Weil die Menschwerdung Gottes so ein gewaltiges Ereignis ist, wie das der Katechismus sagt, so ein gewaltiges Ereignis, dass es Gott durch Jahrhunderte hindurch vorbereiten wollte. Es ist ja auch etwas, das so unerwartet ist und so neu und so bahnbrechend, dass die Menschen darauf vorbereitet werden mussten. Und vieles, was im Alten Testament dazu vorbereitend angelegt worden ist und in göttlicher Pädagogik nach und nach sich weiterentwickelte, ist auf den Messias hin vorbereitet worden. Dazu zählen Riten und Opfer, dazu zählen Gestalten und Sinnbilder. Der Hebräerbrief reflektiert das ganz ausführlich. Alles läuft auf Christus hinaus. Das Alte Testament kündigt Christus den Messias an durch den Mund der Propheten, die in Israel aufeinander folgen. Und je näher wir zur Menschwerdung kommen zeitlich, desto messianischer werden die Botschaften der Propheten. Und wie gesagt, Gott weckt das auch im Herzen der Heiden, diese dunkle Ahnung des Kommens. Johannes der Täufer ist der unmittelbare Vorläufer, sagte ich vorhin schon. Er ist gesandt, um den Weg zu bereiten. Und das ist schon im Buch Jesaja angelegt. Und in den Evangelien wird das Buch Jesaja wiederum aufgegriffen und auf ihn bezogen. Dass er die Stimme ist in der Wüste, die ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Und es ist sogar noch so, dass die Juden ja glaubten, dass bevor der Messias kommt, Elia zurückkehrt. Und das ist in Johannes dem Täufer gegeben. So glaubten die Menschen. Und Jesus selbst sagte, hat das nämlich auch erläutert, wie das zu verstehen ist, dass Johannes der Täufer mit dem Geist und mit der Kraft des Elia auftritt. Lukas 1,17. Das, was Johannes gemacht hat, war wirklich eine Vorbereitung auf den Messias, weil er die Menschen zur Buße aufrief. Sie sind gekommen, um sich von ihm im Jordan taufen zu lassen, aber das war noch kein Sakrament, keine sakramentale Taufe, sondern ein Zeichen der Buße in Vorbereitung auf den Messias. Wie gesagt, im Advent betrachten wir das alles ganz besonders auch. Da hören wir ganz viel von Johannes dem Täufer und die Kirche lässt da diese Messias-Erwartung wieder aufleben. Nicht nur, weil sie mystagogisch diese Messias-Erwartung nachempfindet, also in der Liturgie also wieder aufleben lässt, sondern weil die Kirche sich in einem zweiten Advent befindet, und zwar immerwährend. Wir warten auf die Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten. Und dementsprechend ist in der Kirche eigentlich immer adventliche Stimmung.
Die Erwartung des Messias, die Vorbereitung der Ankunft Jesu und der Geheimnisse des Lebens Jesu, darüber haben wir Dr. Margarete Strauß sprechen hören, ausgehend von einem Artikel im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Gott, der auf die Erde kommt, Gott mit uns, Emanuel. Dazu hören wir jetzt ein Lied, gesungen von Timo Langner, und schauen danach weiter auf die Mysterien des Lebens Jesu und da ganz besonders auf die Kindheit und die ersten verborgenen Lebensjahre Jesu, über die wir aus der Bibel nur wenig wissen. Darüber sprechen wir dann mit Dr. Margarete Strauß.
Gott ist mit uns, Gott ist mit uns.
Emanuel, Gott ist mit uns, gesungen von Timo Langner hier im Katechismus bei Radio Horeb. unser Thema in der heutigen Sendung, das Leben Jesu als Mysterium. Und da schauen wir jetzt besonders auf das verborgene Leben Jesu, auf die circa ersten 30 Jahre seines Lebens, bevor er umhergezogen ist, das Reich Gottes verkündet hat. Eine Zeit, die in der Bibel hier und da erwähnt wird und was uns das Wenige, was wir über die Kindheit, die Geburt, die Kindheit und das verborgene Leben Jesu wissen, darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Margarete Strauß. Mein Name ist Eliane Grever und so schauen wir jetzt auf den Artikel 103, was lehrt das Evangelium über die Mysterien der Geburt und der Kindheit Jesu.
Heute stellen wir uns dieser sehr weihnachtlichen Frage: An Weihnachten offenbart sich die Herrlichkeit des Himmels in der Schwäche eines Kindes. Die Beschneidung Jesu ist Zeichen seiner Zugehörigkeit zum jüdischen Volk und Vorzeichen unserer Taufe. Bei der Epiphanie wird der König und Messias Israels allen Völkern offenbart. Bei seiner Darstellung im Tempel kommt es in Simeon und Anna zur Begegnung der ganzen Erwartung Israels mit seinem Erlöser. Die Flucht nach Ägypten und die Ermordung der unschuldigen Kinder künden an, dass das ganze Leben Christi unter dem Zeichen der Verfolgung stehen wird. Seine Rückkehr erinnert an den Auszug aus Ägypten und stellt Jesus als den neuen Mose dar. Er ist der wahre und endgültige Befreier. Hier wird in wenigen Sätzen ganz, ganz viel zusammengefasst. Das ist ein sehr dichter Text. Wir wollen das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschauen und uns mehr vertiefen in die Mysterien der Geburt und der Kindheit Jesu. Ich habe schon mal gesprochen über die biografische Typologie, eine Typologie im Leben Jesu selbst, dass man eben Bezüge herstellen kann zwischen dem Anfang des Lebens Jesu und dem Tod oder dem Ende des Lebens Jesu. Aber es gibt auch eine typologische Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, das in Christus sich erfüllt, was schon angelegt ist, in den Schriften des Alten Testaments. Und in der Hinsicht ist Jesus ein neuer Mose, weil er nicht mehr das Volk Israel, sondern alle Menschen nicht mehr aus Ägypten, sondern aus dem Sklavenhaus der Sünde führt, einen neuen Exodus begründet. Er ist der wahre und endgültige Befreier. Diese biografische Typologie erkennen wir in diesen Sätzen, in den ersten Teil dieses Textes, den ich Ihnen vorgelesen habe, dass nämlich die Herrlichkeit des Himmels sich in der Schwäche eines Kindes zeigt, das sehen wir schon daran, dass Jesus in der Armseligkeit eines Stalls zur Welt kommt, von einer Familie, die nicht gerade gut betucht ist und dass es ausgerechnet schlichte Hirten sind, die die ersten Zeugen seiner Geburt werden. Dass in der Armut Christi die Herrlichkeit des Himmels aufstrahlt und dass wir Kinder Gottes werden, das ist schon angelegt darin, dass Gott zuerst selbst Kind wird. Und vor Gott Kind zu werden, ist dementsprechend die Voraussetzung für das Reich Gottes. Stichwort ist hier die Demut, dass wir uns vor ihm erniedrigen, dass wir klein werden, dass wir von Neuem geboren werden. Wieder neu Kinder werden, aus Gott geboren, damit wir die Gotteskindschaft erlangen. Und in der Beschneidung Jesu am achten Tag ist schon die Taufe angelegt, die wir erlangen. Das ist auch eine typologische Aussage. Was ist die Bedeutung der Beschneidung eines Kindes? Bei der Beschneidung nimmt der Vater als Haupt der Familie das Kind als seines an. Das Kind erhält den eigenen Namen und es wird eingegliedert in das Bundesvolk, in die Nachkommenschaft Abrahams. Es wird dem Gesetz unterworfen und dann dem Kult Israels bestellt. Und das ist gegeben auch mit der Taufe. In der Taufe werden wir angenommen als Kinder Gottes. Er nennt uns beim Namen. Wir bekommen unseren Namen. Wir werden eingegliedert in das Volk des neuen Bundes. Wir werden dem Gesetz unterworfen, nämlich seinen Geboten, dem Gebot der Liebe. Wir sind bestellt zum Kult des neuen Bundes, von dem wir fortwährend an teilnehmen, indem wir erstmal natürlich durch die Initiationssakramente hineinwachsen, bis wir voll Mitglieder sind auch der Kultgemeinschaft. Es ist auch die Rede von der Darstellung Jesu im Tempel, was zusammenhängt mit zwei wichtigen Gesetzen, jüdischen Gesetzen, nach 40 Tagen. Unter anderem wird das Kind Gott dargebracht durch die Auslösung mit Hilfe eines Tieropfers. Menschen, also Kinderopfer und Menschenopfer sind natürlich streng verboten. Aber das Kind wird Gott sozusagen geweiht. Und hier wird schon angelegt, was Christus dann selbst sein wird. Ein Opfer für die Nationen, also für die Völker, das Licht der Völker und für Israel, indem er selbst nämlich am Kreuz für uns geopfert wird. Dann nicht mehr ausgelöst durch ein Tieropfer, sondern er wird sein eigenes Blut vergießen am Kreuz. Und dann schließlich die Flucht nach Ägypten und die Ermordung der unschuldigen Kinder. Über den neuen Mose habe ich ja schon gesprochen. Und die Ermordung der unschuldigen Kinder zeigt den Widerstand der Finsternis gegen das Licht. Vom ersten Moment an ist das Leben Jesu bedroht. Er ist den Menschen ein Dorn im Auge. Da beginnt, was am Ende mit dem Kreuz schließt. Für Christus, aber auch für uns.
Dr. Margarete Strauß über die Frage nach der Geburt und der Kindheit Jesu, was das Evangelium zu diesen beiden Punkten in dem Leben von Jesus Christus lehrt. Und wir hören dazu hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb Dr. Margarete Strauß. Sie ist katholische Theologin, hat promoviert im Fach Neues Testament. Und so schauen wir jetzt auf einen weiteren Artikel im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, die Nummer 104, über das verborgene Leben Jesu in Nazareth.
Welche Lehre bietet uns das verborgene Leben Jesu in Nazareth? Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche antwortet darauf folgendermaßen. Während des verborgenen Lebens in Nazareth verbleibt Jesus im Schweigen eines gewöhnlichen Daseins. So ermöglicht er uns in der Heiligkeit eines alltäglichen Lebens, das aus Gebet, Einfachheit, Arbeit und familiärer Liebe besteht, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Seine Unterordnung unter Maria und Josef, seinem Pflegevater, ist ein Bild seines Sohnes Gehorsams gegenüber dem Vater. Maria und Josef nehmen das Mysterium Jesu im Glauben an, auch wenn sie es nicht immer verstehen. Ja, uns interessiert sehr, was eigentlich mit Jesus ist in den ersten 30 Jahren seines Lebens, von dem wir eigentlich gar nichts erfahren. Und genau das scheint Absicht zu sein. Und es ist ein verborgenes und gewöhnliches Dasein, damit auch wir in seiner Nachfolge genau das leben, in der Verborgenheit unseres Alltags Heiligkeit zu leben. Und wie das geschieht, das wird hier ja ganz konkret gesagt, indem wir ein Gebetsleben haben, wir einfach leben, dass wir unsere Arbeit tun, dass wir uns um die Familie kümmern und in der Gemeinschaft mit ihr sind. Jesus hat das Los der meisten Menschen geteilt, ein alltägliches Leben. Er hat einen Beruf erlernt, er ist Zimmerer geworden, so wie sein Vater. Er hat nach den jüdischen Geboten gelebt, hat die Wallfahrtsfeste mitgemacht. Das wissen wir einerseits aus der Episode mit seinen 12 Jahren, als er im Tempel zurückgeblieben war. Wir wissen aber auch davon, dann in der Zeit seines öffentlichen Lebens, als er dann schon mit den Aposteln immer wieder zu den großen Wallfahrtsfesten nach Jerusalem gepilgert ist. Und auch immer wieder am Sabbat in die Synagoge geht. Wir wissen auch, dass er in einer Dorfgemeinschaft lebte in Nazareth. Die Menschen dort kennen ihn. Sie haben ihn aufwachsen sehen. Und wir wissen, dass Jesus seinen Eltern gehorsam gelebt hat. Und dass er an Weisheit, Alter und Gnade vor Gott und den Menschen zunahm. Jesus hat ganz schlicht und ergreifend das vierte Gebot der 10 Gebote gelebt, indem er sich seinen Eltern untergeordnet hat. Und es heißt im Katechismus auch unter der Nummer 532, dass Jesus durch diesen Gehorsam gegenüber den irdischen Eltern den Gehorsam gegenüber dem himmlischen Vater lebt. Diese alltägliche Unterwerfung Jesu unter die Eltern ist eine Unterwerfung, die dann besonders zum Ausdruck kommt im Garten Gethsemane, als er diese Todesangst erleidet und dann aber trotzdem sagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also es heißt sogar, in diesem Gehorsam Jesu ist schon angelegt, was Jesus bis zum Schluss durchziehen würde. Nämlich die Sühne des Ungehorsams des ersten Menschen. Papst Paul VI. Hat ganz interessant über das verborgene Leben Jesu nachgedacht und schreibt oder sagt in einer Ansprache vom 5. Januar 1964 in Nazareth: Das Haus von Nazareth ist eine Schule, in der man beginnt, das Leben Christi zu verstehen. Es ist die Schule des Evangeliums. Sie lehrt zunächst das Schweigen. Möge in uns eine große Wertschätzung des Schweigens lebendig werden, dieser bewundernswerten und notwendigen Geisteshaltung. Hier lernen wir, wie wichtig das häusliche Leben ist. Nazareth gemahnt uns an das, was eine Familie ist, an ihre Gemeinschaft in Liebe, an ihre Würde, ihre strahlende Schönheit, ihre Heiligkeit und Unverletzlichkeit. Schließlich lernen wir hier die zuchtvolle Ordnung der Arbeit. O Lehrstuhl von Nazareth, Haus des Handwerkersohnes, hier möchte ich das strenge, aber erlösende Gesetz menschlicher Arbeit erkennen und feiern. Schließlich möchte ich hier den Arbeitern der ganzen Welt Segen wünschen und ihnen das große Vorbild zeigen, den göttlichen Bruder.
Das sagt Dr. Margarete Strauß. Sie ist katholische Theologin, hat promoviert im Fach Neues Testament und mit uns zusammen hat sie heute in das Kompendium in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche geschaut. Wir haben gemeinsam einige Artikel gelesen und Erklärungen von Dr. Margarete Strauß dazu gehört. Das Thema dabei heute: das Leben Jesu, vor allem das verborgene Leben Jesu und das Leben Jesu als ein Geheimnis, als ein Mysterium. Die heutige Sendung ist Teil einer Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir gehen hier nach und nach das Kompendium, also die Kurzfassung zum großen Katechismus der katholischen Kirche durch, lesen die Artikel, machen uns Gedanken darüber, was diese Artikel auch mit unserem persönlichen Leben zu tun haben, wie sie unser persönliches Glaubensleben und auch Wissen um unseren Glauben bereichern. In der nächsten Folge schauen wir dann gemeinsam mit Pfarrer Dr. Guido Rothheut weiterhin auf das Leben Jesu, dann besonders auf die Zeit, in der Jesus das Reich Gottes verkündet hat, zur Umkehr aufgerufen hat. Das also in der nächsten Folge in dieser Reihe, die möglich wird durch eine Zusammenarbeit mit der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. An dieser Stelle auch ein herzlicher Dank an Frau Einig und das Team der Tagespost für diese Zusammenarbeit zu diesem Projekt. Sie können die heutige Sendung und auch vorherige Sendungen in dieser Reihe gerne noch einmal nachhören auf unserer Homepage horeb.org, dort dann in der Mediathek im Podcast-Bereich unter der Rubrik Katechismus. Oder schauen Sie auch gerne in unsere Horeb-App. Auch dort haben Sie Zugriff auf unser reiches Angebot an Podcasts, unter anderem auch hier aus der Sendereihe Katechismus. Mein Name ist Eliane Grever und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem weiteren Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.